Wie geht's dem Vater, war die Frage. Ihn überkommen die Gefühle, dem Josef. Und dann Vers 31 bis Vers 34, dieses, ich habe hingeschrieben, ein sonderbares Fest. Ich habe das öfters gelesen, diese Verse. Es ist schon erstaunlich, also dieses Mahl, was sie da feiern. Vers 31, dann wusch Josef sein Gesicht, kam heraus, bezwang sich und sagte, trag das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen. Besonders, denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für Ägypter. Und sie aßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Das sahen die Männer einander staunend an. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihnen auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Lassen wir den letzten Satz mal weg. Josef feiert mit seinen Brüdern ein Fest nach ägyptischer Sitte. Josef will durch sein Verhalten die Brüder noch etwas länger prüfen. Er hat schon eine unglaubliche Pfiffigkeit, auch wie er die Herzen seiner Brüder testen kann. Es ist schon, auch wenn es um Versöhnung geht und so, braucht es wirklich auch viel Weisheit, auch das Richtige zu tun. Und ich denke, jeder, der das erlebt hat, weiß das. Da gibt es kein 0815-System, da kann man nicht das machen, was ein anderer gemacht hat. Da wirklich zu überlegen, weil das ist etwas vom Kompliziertesten. Eine kaputte Beziehung, da wo Menschen sich lieben, wieder heil zu machen. Und Heilung zu erleben, Vergebung zu erfahren. Und da braucht es wirklich Zeit. Deshalb geht das auch nicht so schnell. Und da braucht man auch Weisheit, was jetzt wirklich eine Hilfe ist. Ich meine, hier geht es über ein Essen. Hier geht es über ein paar Zeichen, die er beim Essen setzt. Er hat ja die Tischordnung festgelegt, war ein ägyptisches Festmahl. Er hat die Kärtchen hingestellt und die sitzen da, gucken sich an und sagen, hey, wir sitzen ja alle nach unserem Alter geordnet. Das ist aber ein Zufall. Also wenn das Zufall ist, dann sollte dieser Mann da, dann sollte der Lotto spielen. Also wenn man hier so die 10 Leute alles so genau, oder 11 jetzt da einfach so hinsetzen kann, da ist schon, meine Herren, gucken sich staunend an. Gucken natürlich auch staunend auf dieses Essen. Sie kommen aus einer Hungersnot und die haben lange wenig gegessen, bevor sie nach Ägypten gekommen sind. Und sie wundern sich, hießen aber nicht wunderlich. Josef kannte seine Brüder ganz genau und so kennt uns Gott auch und er weiß auch die Stellen, wo er uns einfach an der Stelle auch packen kann. In der Offenbarung, in den Briefen, die 7 Briefe, die Jesus an Gemeinden im 1. Jahrhundert geschrieben hat, steht mehrmals, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen Jesus nichts erklären, er weiß alles. Ich kenne, ich weiß, das sagt Jesus. Das ist gut zu wissen. Und er bevorzugt jetzt den Benjamin, genauso wie er von seinem Vater bevorzugt wurde. Das ist natürlich jetzt ein echter Test. Das ist natürlich jetzt wirklich, also das geht ans Äußerste. Weil das war ja das Letzte, wie er seine Brüder auch in Erinnerung hatte. Dass sie ihn gehasst haben, weil er bevorzugt wurde. Jetzt macht er das Gleiche mit seinem Bruder, mit Benjamin, der ja auch diese Bevorzugung erlebt hatte. Der hat das aber überlebt. Irgendwie war es da, haben sie nicht nochmal gemacht. Aber jetzt macht er das und er testet jetzt. Und was ist das schön? Was ist das schön, hier zu lesen, wie die Brüder auch die Eifersucht und den Neid verlernt haben? Es ist schön, wie auch negative Eigenschaften im Laufe der Zeit, warum auch immer, verloren gehen. Und das muss man auch mal registrieren. Es gibt einen Satz, wenn man den Satz sagt, sollte man wissen, dass das Sünde ist. Diesen Satz, ich bin halt so. Oder der ist halt so. Und damit wird halt alles erklärt. Bist du halt ein Choleriker wie ich, ja, dann hast du halt jeden Tag 3 Schüsse frei. Dann, das wird ja schon einkalkuliert. Da ist, man weiß ja, je nachdem, wie der Familienvater so ist, wenn der von der Arbeit kommt, erste halbe Stunde ist eine wandernde Handgranate da, Kinder alle bis hier in die Ecke verteilen und so, nur nicht irgendwo zur Explosion bringen. Das hat sich so eingebürgert. Gibt in manchen Familien Ehen, das ist schrecklich. Ja, Leute, wir haben einen Schöpfer, der uns geschaffen hat und der auch alle Macht hat, uns zu verändern. Und man kann nicht einfach sagen, der ist halt so oder ich bin halt so. Ja, dann muss man da mal dran arbeiten lassen. Und das ist möglich. Und das ist wirklich auch das, was Gott schaffen kann. Und was wir dem anderen auch dann zutrauen oder dem Herrn zutrauen dürfen, dass das passiert. Dass wir nicht auch Leute so einfach eingruppiert haben und lebenslang hängen die in der Schublade. Und manche Leute, die zelebrieren das auch die negativen Eigenschaften von Leuten und merken gar nicht, dass der Ehemann sich im Laufe der Jahre wahnsinnig verändert hat. Und da muss man auch aufpassen, dass man das noch sieht. Es ist wirklich erstaunlich, 20 Jahre vorher wäre der Schuss völlig nach hinten losgegangen. Die Brüder hätten sich angeguckt, hätten gesagt, jo, lass den mal machen, wir gehen nachher nach Hause, dann stecken wir den Benjamin als erstes mal in den Sack. Das war ja wirklich bei denen drin. Man bringt nicht einfach so einen jüngeren Bruder mal einfach mal weg. Das ist, und jetzt ist die kein Neid. Kein Neid. Das ist, und sie feiern dann ein wunderschönes Fest bis in die Nacht hinein. Bis in die Nacht hinein. Ich will mehr über das Fest gar nicht wissen, wie die gefeiert haben. Das Aufwecken kam ja kurze Zeit später. Und das ist der dritte Punkt hier. Der wunde Punkt muss gefunden werden. Da waren sie ja noch nicht angekommen. Sie wussten ja noch nicht, was jetzt alles da noch auf sie wartete. Und der Test geht weiter von ihrem Herzen. Kapitel 44, 1-10. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können, leg das Geld eines jeden oben in seinen Sack, meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen. Mit dem Geld für sein Getreide. Und er tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Also ich weiß nicht, wie lange der überlegt hat an dem Plan, der Josef. Steht hier nicht. Vielleicht hat er nicht so viel mitgetrunken wie seine Brüder. Dass er sich in dieser Nacht noch manche Gedanken gemacht hat. Wie kann ich die Herzen jetzt wirklich bis zum Äußersten strapazieren und testen? Das ist natürlich jetzt hammerhart. Der Morgen wurde hell, da entließ man die Männer, sie und ihre Esel. Ich weiß gar nicht, was da geschrieben, was da stand, wenn die ihre Frauen mit dabei gehabt hätten. Sie waren eben zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen, da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war, mach dich auf, jag den Männern nach und hast du sie erreicht, so sage zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht so, ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu Wahrsagen pflegt? Da muss man was noch zu sagen. Ihr habt schlecht dran getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Da sagten sie zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt schuldlos sein. Das ist ja schon eigenartig, was dieser Verwalter des Josef auch hier mitmacht. Er wusste ja alles. Wird nicht berichtet, dass er den Josef gefragt hat, sag mal, warum machst du das denn? Ist das nicht ein bisschen fies? Steht hier nicht. Wird einfach berichtet. Der hält sich daran, der Verwalter. Und dann kommt dieser Test. Und der normale Silberkelch Josefs wird als gefährlicher Wahrsagerkelch ausgegeben. Das ist so, dass in Ägypten, in der Tradition, Josef wird sich da sicherlich nicht dran beteiligt haben, von allem, was wir von ihm wissen, aber das konnte jetzt dienen, so als ein Schreckgespenst. Die ägyptischen Wahrsager, Die haben solche Kelche benutzt, indem sie reines Wasser reingossen und dann ein bisschen Goldpulver und wertvolle Partikel reintaten, dann ein paar Tropfen Öl und dann, wie das Licht sich spiegelte und brach, so lasen sie ihre Vorhersagen daraus ab. Das war eine gängige Praxis. Ägypten war ja voll mit diesen Wahrsagern auch. Die hatten eine relativ niedrige Lebenserwartung. Das haben wir ja heute Nachmittag schon gehört. Wenn sie etwas Falsches wahrsagten, wurden sie umgebracht. Also es war nicht gerade so der erstrebenswerte Beruf, in Ägypten Wahrsager zu sein. Aber diesen Kelch benutzen sie jetzt. Hier der Verwalter, dieser Silberkelch ist ein Wahrsagerkelch. Josef ist ein Wahrsager. Das hätte er ja wissen müssen. Und dann, ich habe geschrieben, der Albtraum beginnt. Man muss da das korrigieren. Da muss jetzt stehen, der Albtraum bricht aus. Der beginnt ja nicht. Jetzt geht es ja wirklich los. Sie haben ihm angeboten, diesen wir sind alle tot, wir sollen alle, werden alle umgebracht und sterben und wir wollen Sklaven sein. Die haben sich weit rausgelehnt. Sie waren sich ganz, ganz sicher, dass sie jetzt nichts gemacht hatten. Das ist ja auch erstaunlich, dass sie da auch so eine Meinung gefunden hatten über sich selbst. Alle, dass sie die Hand dafür ins Feuer gelegt haben. Sowas macht in diesem Moment niemand mehr. Ich meine, sonst sagt man ja nicht sowas. Wer das gefunden wird, soll sterben und alle anderen sind Sklaven. Die Familien kriegen ihren Papa nicht mehr zurück. Ja, ich meine, aber sie waren sich ganz sicher. Und dann, darauf hoben sie schnell und sie sind immer noch sicher. Der Verwalter hat das ja abgeschwächt, hat gesagt, nö, also müssen nicht alle sterben und so, oder einer sterben und alle Sklaven. Nur der eine soll Sklave sein, bei dem das gefunden wird. Der wusste ja, was dahinter steckte. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab. Jeder schnell, ist auch interessant, das Wort schnell. Und öffneten jeder seinen Sack und er durchsuchte. Beim Ältesten fing er an, wieder die Reihenfolge. Und beim Jüngsten hörte er auf. Bei keinem findet sich das. Ja, und allen war klar, der Benjamin war sowieso Papas Liebling. Ja, der macht sowas nicht. Der hat nie sowas gemacht, wie der Josef. Hat auch nie was gemacht. Gibt ja Kinder, die sind ja immer so lieb. Josef war so und Benjamin war so. Und beim Jüngsten hört er auf und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Vers 13, da zerrissen sie ihre Kleider, jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Und die Esel auch. Steht hier nicht, aber die sind mitgegangen. Und Judah, ja, die müssen ja auch gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los? Ja, ein Esel, die sind ja schon mal störrisch und so. Aber gehen sie Richtung Westen, da gehen sie wieder zurück, da bleiben sie wieder stehen, packen sie wieder aus, packen sie wieder auf. Und man sagt sie an Esel auch, was ist denn hier los? Die Schöpfung, steht im Römerbrief, leidet unter der Sünde der Menschen. Ja? Naja. Jesus Christus ist am Kreuz nicht für die Esel gestorben und nicht für die Tiere gestorben, sondern für die Menschen. Und das ist ja auch diese Hierarchie der Sünde, dass die Schöpfung leidet unter der Sünde der Menschen. Und wenn die Sünde der Menschen gesühnt ist und wenn da Vergebung ist, dann merken das auch die Tiere. War früher im Siegerland, wo ich herkomme, war das so eine, mein Vater hat die Geschichte manchmal erzählt, dass man die Bekehrung auch gespürt hat. Und es war radikal, solche Bekehrungen in der Erweckungsbewegung vor 150 Jahren. Und da war in einem Bauernhaus auch Haus, da waren zwei Brüder, die alles hatten und dann haben die sich bekehrt, kurz vor Silvester. Und sie saßen da und sie hatten so eine Gewohnheit, wenn sie da in der guten Stube saßen sie selten genug. Und wenn da die Katze reinkam, dann kriegt die einen Tritt und flog wieder raus. Und als dann Silvester saßen sie wieder da, kurz nach der Bekehrung und die Katze kam wieder rein und der Bruder wollte dann wieder den Tritt geben und dann sagte der andere Bruder, weißt du was, lass die mal hier drin. Unsere Katze soll auch merken, dass wir uns bekehrt haben. Das ist wichtig. Das sind die kleinen Dinge, Zeichen. Und Vers 15 kommt zu Josef. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Da sagte Judah, was sollen wir meinem Herrn sagen, was sollen wir reden, wie wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Jetzt ist wirklich die Erkenntnis da. Er aber sagte, fern sei es von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Josef will eigentlich nur den Benjamin da behalten. Die Brüder haben in der Situation völlig ihr eigenes Herz überschätzt. Und sie haben durch ihre Sünden so unendlich viel gestohlen, auch bei ihrem Bruder Josef. Und nachdem das jetzt so offensichtlich ist, wird das ihnen auch klar. Ist ja ein sehr bewegendes Wort, dass sie sich nicht mehr entschuldigen, nicht mehr rechtfertigen. Man hätte ja auch sagen können, ja, nun komm, das kann ja gar nicht sein. Das kann nicht sein. Wir können doch nicht vor ein paar Stunden noch so ein Fest zusammen gefeiert haben und dann, dass wir so fies sind und sowas machen. Da muss doch irgendwo dazwischen irgendwas passiert sein, als wir am Schlafen waren. Kein Wort davon, kein Versuch. Ein völliger veränderter Charakter. Und sie beziehen das alles auf Gott. Gott hat die Schuld, hat unsere Schuld jetzt gefunden. Jetzt bekommen wir das, was wir verdient haben. Und sie ergeben sich da rein. Das ist wirklich ein Zusammenbruch. Das ist letztlich ein Zusammenbruch auch vor dem Kreuz Jesu, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir uns nicht mehr rechtfertigen. Nicht mehr sagen, ja, habe ich gemacht, aber. Ja, aber heißt nein. Sondern das ist der Schritt auch zur Vergebung, dass man die Verantwortung, 100% die Verantwortung übernimmt für die Sünde, die man begangen hat und nicht anfängt wieder zu rechnen, ja, du hast ja auch mal und du hast vor einiger Zeit und weißt du noch und so und ich hatte Kopfschmerzen und Stress hatte ich auch an der Arbeit und so, nix. Und das ist ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben für Kinder Gottes, dass wir unser Herz erforschen lassen. In Psalm 139, 23 und 24 steht dieses unglaublich wichtige Gebet, sollte man sich immer vor Augen halten. Da gehört Mut zu, das zu beten. Erforsche mich, Gott. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir hatten im Siegerland im 18. Jahrhundert einen Erweckungsmann, Heinrich Jung Stilling, Studienfreund von Goethe, hat auch Goethe mal mit Lavater zusammen bekehren wollen, hat aber nicht funktioniert, sind in Straßburg zusammen spazieren gegangen an einem Frühlingstag, und Lavater und Stilling waren entschiedene Nachfolger Jesu, haben dann Goethe bekneten wollen. Goethe in seiner besonderen Art hat dann hinterher ein spöttisches Gedicht geschrieben über diesen Spaziergang. Der fromme rechts, der fromme links, der Sünder in der Mitte. Das ist schon heftig. Was wäre daraus geworden aus Goethe, wenn er dieses Heil in Jesus angenommen hätte? Dann hätte er so ein Zeug wie im Faust und im Faust 2 nicht geschrieben. Und Heinrich Jung Stilling hat manche Bücher geschrieben, und er hat damals im 18. Jahrhundert hat er gesagt, wir Gläubigen kennen uns in den Geheimkammern des Kaisers von China besser aus als in unseren eigenen Herzen. Man überschätzt sich total. Und wir wissen immer bei anderen besser. Und dieses Gebet, also das ist ein Gebet, was man regelmäßig wirklich ehrlich beten sollte. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigen Weg, dass wir uns nicht selbst überschätzen. Wir sind zu allem fähig, wenn Jesus uns nicht bewahrt und wenn Jesus uns nicht zurückholt zu sich. Petrus, Lukas 22, mit dir gehe ich auch ins Gefängnis. Diese Nacht noch. Was ist das? Und wie der Herr Jesus dann sagt, ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir wären verloren, wenn wir nicht auf der Gebetsliste Jesu stehen würden. Und die Gebete Jesu sind immer, immer wirksamer als die Bitten des Satans. Die Gebete unseres Herrn Jesus, auch für uns, dieser Fürsprache, sind immer wirksamer, immer mächtiger als die Bitten des Satans. Der Satan hat euer begehrt. Was freue ich mich darüber, aber lasst an der Stelle, dass wir da ganz, ganz nüchtern auch mit uns selbst umgehen. Weiterer Verlauf, das wird alles hier berichtet, spricht für sich. Der Test ist bestanden. Ich will es kurz machen. Vers 18 bis 34. Ihr lest das einfach nachher nochmal in der Stille oder morgen den Tag. Es ist so herrlich, es ist so herrlich. Es ist so schön, wie, ohne Worte muss man sagen, wie was hier passiert und wie sie überschüttet werden mit dieser Vergebung, mit dem, was sie da erleben. Und was ist das schön, das zu sehen. Wie diese Versöhnung dann geschieht in Kapitel 45. Josef hat das erkannt, was da im Herzen der Brüder vorgegangen ist. Und da heißt es, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Was ist das für ein Wahnsinnsweinen und emotionaler Ausbruch gewesen? Wahrscheinlich war das sogar das Haus neben dem Pharao, dass die Leute draußen hinter den Mauern alles gehört haben. Was hat sich da aufgestaut über 23 Jahre? Was ist Versöhnung so schön? So schön, wenn das passiert. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt. Jetzt kommt das wieder, 3-mal. Nicht ihr habt. Gott hat mich gesandt. Ein Sklavenzug, als Sklave verkauft zu werden, als Sendung Gottes zu betrachten, das zeigt uns etwas von diesem Gottesbild und von diesem Gottesverständnis, das Josef auch in Ägypten hatte. Gott hat mich eilt und zieht hinauf zu meinem Vater, Vers 9, und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht, komm zu mir herab, zögere nicht, du sollst im Land Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Die Esel wird nicht erwähnt. Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Das ist eine Geschichte. Einzigartig. Sogar Männer können sich versöhnen. Und wie. Das muss man wirklich noch öfters lesen für sich. Was ist das für ein Blick auch über so verkorkste, scheinbar verkorkste Lebensführung? Ich weiß nicht, ob auf dem Weg nach Ägypten so weit schon war der Josef. Ich glaube nicht. Und als er im Gefängnis war, aber da schon so weit war, was er hier sagt, dass er den Verkauf in die Sklaverei als Sendung Gottes bezeichnet. Aber hinter allen unseren Wegen als Kinder Gottes steht Führung Gottes. Und Gottes Souveränität hilft uns, auch mit einer verkorksten Vergangenheit leben zu können und eine Gegenwart zu gestalten und auch eine Zukunft vor uns zu haben. Josef blickt ja sogar auch noch nach vorne. Noch 5 Jahre geht das Elend weiter. Und Josef spricht noch einmal von den Grenzen des menschlichen Handels und Gottes weitreichender Führung. Versöhnung ist nicht so ein menschliches Gerede. Und das sind nicht einfach nur Menschen, die irgendwas machen, sondern wir haben es immer und überall mit Jesus Christus zu tun. Mit dem, der sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns gegeben hat. Und er hat diese Liebe uns geschenkt, bevor wir an ihn gedacht haben. Und er hat ein Opfer gebracht, das ausreicht für jede Sünde, für jede Schuld unseres Lebens, egal was passiert. Egal, was wir angerichtet haben, egal, was an uns angerichtet wurde, was wir an Bitterkeiten mit uns tragen, wo wir denken, unsere Biografie, die ist kaputt, da ist nichts mehr rauszuholen. Was ist das ein Geschenk, dass wir diesen Jesus Christus haben können, kennen können? Und dass wir so noch viel, viel mehr als Josef seine Brüder überschüttete mit dieser Liebe, dass wir noch viel, viel mehr von unserem Vater im Himmel so überschüttet werden mit Liebe und Barmherzigkeit. Und diese Liebe, diese Barmherzigkeit prägt unser Verhalten. Und das ist ja nicht umsonst, dass Paulus im Kolosserbrief als erstes Kennzeichen für Kinder Gottes, wo er den Kleiderschrank von Kindern Gottes aufzählt, was Kinder Gottes im Kleiderschrank haben, dass er als erstes sagt, zieht an herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Und diese Frage nach Schuld und Sünde und Vergebung und Versöhnung, die ist nicht in unser Belieben gestellt und die ist nicht da reingestellt, ob uns das jetzt passt oder nicht oder ob wir gerade emotional dazu in der Lage sind oder nicht. Es ist gefährlich, wenn wir an dieser Stelle spielen mit Gott und mit anderen, mit Christen spielen. Und dass wir an der Stelle, es gibt keine Worte, die Jesus so, wo er so heftig drüber gesprochen hat, wie über die Frage nach Sünde und Schuld und Vergebung und Versöhnung. Und das ist der Kern des Evangeliums. Und als Petrus, Matthäus 18, Jesus mal gefragt hat, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, reicht das aus 7-mal? Hätten wir gesagt, 5-mal reicht auch schon. Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, unzählige Mal. Und immer wenn Jesus was gesagt hat, was keiner verstehen konnte oder verstehen wollte, er kannte ja die Herzen seiner Leute auch und unser Herzen. Da hat er immer eine Geschichte erzählt. Und er erzählt die Geschichte von den Leuten, die schuldig geworden sind, mit der großen Schuld, kleinen Schuld. Und dann passiert ja was ist ja, das ist wirklich unglaublich, unglaublich. Würde unser System in Deutschland völlig auf den Kopf stellen. Man kriegt vom Bankchef da, wird der Schuldschein zerrissen, eine Schuld, die man nie hätte bezahlen können, nächsten Tag, weil man eine ganz einfache, kleine Geschichte da, jemanden da nicht das erlässt. Und dann ruft dieser Bankchef ein und sagt, ich habe im Papierkorb nochmal die Zettelchen gefunden, alles zusammengeklebt und so. Ist alles wieder da. Und dann sagt Jesus einen Satz und dieser Satz löst ja in vielen Gemeinden einen mittleren Bürgerkrieg aus. Aber den muss man lesen, bis er einem wehtut und bis er einen dazu führt, dass wir alles, was wir tun können, was wir an Möglichkeiten haben, in Frieden und geordneten Beziehungen mit anderen zu leben. Da sagt der Herr Jesus, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder dem Bruder von Herzen vergebt. Ein Moment mal drüber nachdenken, was das heißt, dass die vergebene Schuld von Golgatha für mich zurückgenommen wird. Das ist keine Lappalie irgendwo, mache ich es jetzt, mache ich es irgendwie. Ich denke, wir haben das gesehen, dass dieser Weg der Vergebung, Versöhnung, ist ein großes Thema für sich auch in der Bibel, wird sehr, sehr häufig thematisiert, dass das nicht einfach so eine Hauruck-Sache ist. Das kann auch manchmal eine längere Zeit dauern, aber man muss dranbleiben. Und man muss alles tun, was in unserer Macht steht, dass wir im Frieden miteinander leben, in geordneten Beziehungen und dass die Welt auch an unseren Beziehungen erkennen kann, auch das Evangelium von Jesus Christus, was uns geschenkt worden ist. Und so ist diese Geschichte von Josef, es ist so emotional, so auffühlend und so schön, aber es fordert uns auch heraus, die wir Jesus kennen. Und der letzte Punkt hier, ich habe es überschrieben mit, wenn kalte Herzen wieder heiß zu brennen beginnen, habe keine bessere Formulierung gefunden. Es gibt sicherlich, aber das führt uns an dieses Ziel und das ist mein Wunsch auch für jeden von uns, wie sie dann nach Hause kommen. Das Gerücht wurde im Haus des Pharao gehört, dass man sagte, Josefs Brüder sind gekommen. Es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener. Der Pharao sprach zu Josef, sagt deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin, geht ins Land Kanaan. Und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägyptens geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies, nehmt euch aus dem Land Ägypten. Jetzt kommen keine Esel, sondern der Pharao schickt Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Da werden Wagen losgeschickt. bequem. Alles tut er, dass die Leute kommen, dass sie dahin kommen, wie Gott das vorhatte. Und seid nicht betrübt wegen eures Hausrates, den ihr da zurücklassen müsst, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da taten die Söhne Israels so, und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Und dann kommen sie nach Hause, und dann steht ja hier Vers 22, kurze Worte, er gab ihnen allen einen jeden Wechselkleider, aber Benjamin gab er 300 Silberschekel, also 20 wurde Josef verkauft, 300 kriegt Benjamin jetzt noch obendrauf. Das ist einfach natürlich eine unglaubliche Symbolik. Und ebenso sandte er seinen Vater 10 Esel, der soll im Wagen kommen, aber mit 10 Eseln kriegte er beladen mit dem Besten Ägyptens, damit er auf dieser Fahrt mit dem Wagen, dass er immer versorgt war mit dem Besten, was Ägypten gab. Das ist schon unglaublich. Und 10 Eselinnen, jetzt kommen die Frauen von Eseln, die 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Und er entließ seinen Brüder und sie zogen hin und er sagte zu ihnen, ereifert euch nicht auf dem Weg, streitet euch nicht auf dem Weg. Das ist ja ein Sprichwort, mein Vater hat das oft gesagt, wenn ich mit meinem Bruder losfuhr, streitet euch nicht auf dem Weg. Der Zusammenhang ist großartig. Wie kann man sich da noch streiten? Das ist so unglaublich. Und sie zogen aus Ägypten hinauf, kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und jetzt kommen wir in die Bodenhaftung. Jetzt kommt wieder. Sie berichteten ihm, Josef lebt. Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Die erste Zeugin der Auferstehung Jesu war Maria Magdalena. Und sie war voller Begeisterung, kam sie zu den Jüngern. In Markus 16 kann man das lesen. 3-mal steht in der Ostergeschichte, und die Jünger glaubten nicht. Und die Jünger glaubten nicht. Sind Herzen einfach noch kalt, unberührt. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, das hatte er noch nicht gesehen. Da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel, jetzt steht wieder Israel, Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Den interessierte nicht die Herrlichkeiten Ägyptens, der wollte einfach seinen Josef sehen. Das ist Erweckung. Das ist geistliche Erweckung. Wenn wir nicht mehr irgendwas von Gott haben wollen, wenn wir nicht mehr irgendwas von Jesus haben wollen, sondern einfach nur noch ihn. Einfach nur noch Jesus. Einfach glücklich sind, wenn wir nur in Frieden, in Freude mit Jesus leben können. Einfach so Glauben leben. Und das ist das Ziel, das ist auch das Ziel unserer Missionsarbeit, dass Menschen in diese Freude mit Jesus hineingeführt werden. Ich habe das vor einigen Jahren in Armenien erlebt, in Bergdörfern, wo Christen sehr einsam lebten von dem Volk der Jesiden und wo Gemeinde Jesu begann und sie hatten wenig Gemeinschaft. Als wir da waren, hatten sie zum ersten Mal eine größere Gemeinde mit, wir waren insgesamt dann 7 Personen, 8 Personen und das war herrlich für die. Und beim Abschied, sagte eine Frau, die so von Jesus auch erfüllt war, sie sagte, komm zu uns und lasst uns einfach miteinander Jesus genießen. Lasst uns miteinander Jesus genießen. Was ist das schön, wenn Christen an die Stelle kommen. Nicht, ich muss das Richtige tun und muss alles richtig machen, Jesus genießen. Und wer Jesus genießt, da ist die Frage der Hingabe und des Dienens und alles keine Frage mehr. Da ist die Motivation da. Und wie schön, wie Jakob dann einfach diesen Wunsch hat. Ich finde das so beeindruckend. Mich hat das die Geschichte irgendwie unheimlich gepackt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Thema bekommen habe. Vorher habe ich so gedacht, ich wusste ja nicht, auf was ich mich hier einlasse, als ich eingeladen wurde. Das Thema wurde ja hinterher erst gesagt und man setzt einfach voraus, so ein Missionsleiter, der kann über jedes Thema predigen. Und ich habe im ersten Moment, habe ich gedacht, Josef, da habe ich noch nie was gemacht. Ich bin so beschenkt worden dadurch. Die Geschichte geht ja weiter. Morgen geht's weiter. Was lernen wir aus dieser Geschichte über unsere Beziehung zu Jesus? Wie gehen wir mit den Blindgängern uns in unserem Leben? Grab die aus und bringt die Zünder weg und dass diese Bomben wegkommen. Und dann werden Beziehungen neu, da wird Gemeinde neu. Und diese Frage, was wir auch heute Morgen gesehen haben, wenn man den Stammbaum Jesus sieht, wo dieser Judah und Tamar und die Söhne da drin stehen, steht der Name Jesu über meinem Leben, meiner Lebenslinie. Und dann kann alles geordnet werden. Und wie können wir Jesus Christus hier entdecken, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir einfach nur noch ihn möchten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir, und das wünsche ich mir, ist mein Gebetsanliegen. Ich habe das genauso nötig, dass mein Herz einfach lichterloh für Jesus brennt. Und dass wir uns gegenseitig helfen, diese Freude mit Jesus zu gewinnen und dass unser Leben was widerspiegelt von dieser großartigen Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dem Schöpfer dieser Welt, die auf den Herrn Jesus schauen. Die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Amen.